Meine Damen und Herren, ich grüße Sie zu unserer heutigen Sendung. Wie letzte Woche bereits angekündigt, möchten wir Ihnen heute den zweiten Teil des Interviews mit Michael Puzzi vorstellen. Das Interview mit dem Evangelisten Michael Puzzi haben wir bei einem Spaziergang in der Schweiz im Kanton Aargau geführt. Anna Skiba hat dieses Treffen mit Michael organisiert. Bevor Sie jetzt, geehrte Hörer, den zweiten Teil des Interviews hören, gehen wir ein paar Schritte zurück und spielen einige kurze Passagen des ersten Teils des Interviews erneut für Sie ab, nur damit Sie einen Überblick bekommen. Am Mikrofon Alexander Schmidt. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Sehr entscheidend für mich oder für meine Entscheidung schlussendlich für ein Leben mit Jesus Christus war mein Religionslehrer. Und da ging mir eigentlich wieder Laden runter und dann sagte ich, ja, was soll ich mit der Bibel? Und dann sagte er, ja, ich kann dir nicht mehr sagen, Michael, nimm dir einen Monat Zeit, beginn im Neuen Testament zu lesen von Jesus Christus, was er gesagt, was er getan hat und bitte ihn, dass er sich dir ganz persönlich zeigt. Einen Monat lang, jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel, nicht einmal viel und dann ein paar Tage nichts, sondern jeden Tag einen Abschnitt. Und dann kam der Satz, wenn nichts kommt, dann kannst du die Bibel wieder weglegen, dann gibt's nichts. Und dieser Satz, der traf mich richtig. Ich dachte mir dann, ja, was ist schon ein Monat in meinem Leben? Wenn ich zurückschaue, die letzten 10 Jahre, eigentlich die reine Katastrophe, aber auch im Blick in die Zukunft. Und ich sagte, natürlich kannst du für mich beten. Ich dachte, der betet dann, wenn ich dann die Woche durch unterwegs bin. Und dann fragte er mich, ja, willst du auch? Und dann fragte ich, was, jetzt? Ja. Ich kann nicht beten, sagte ich dann. Und dann sagte er, gut, fühl dich ganz frei. Und dann begann er, zu Jesus Christus zu beten, für mich. Ich habe sowas noch nie gehört, mit eigenen Worten. Und das hat mich so berührt, innerlich, dass ich dann auch kurz gebetet habe, Vater im Himmel, danke, dass der Martha sich für mich Zeit nimmt. Amen. Das war so mein Gebet. Und begann noch an diesem Abend diese Broschüre zu lesen. Da war vom Sündenfall von Adam und Eva. Ich dachte, was, der glaubt noch an Adam und Eva? Und ich begann dann das immer mehr auch zu verstehen. Und dann kam so ein Übergabegebet, wie man jetzt auch sein Leben ganz bewusst Christus anvertrauen kann. Und dieses Gebet war so, Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und dadurch von dir getrennt bin. Als ich den Satz las, dann war das so, das schlug bei mir so richtig ein. Ich sage heute, ich hatte Sündenerkenntnis. Mir wurden so in Bruchteilen einer Sekunde so viele Dinge bewusst, die in meinem Leben waren, über die sich Gott sicherlich nicht gefreut hat. Aber dann der nächste Satz, bitte vergib mir alle meine Schuld. Danke, dass Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Und dann der Satz, Herr Jesus, übernimm du ab heute die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und in diesem Augenblick war der Wunsch so in meinem Herzen, genau das brauche ich. Etwas hat sich ganz stark dann auch verändert durch meine Bekehrung. Natürlich habe ich das auch meinen Eishockey-Freunden damals erzählt, aber ich habe auf dem Eis wirklich wieder viel fairer gespielt, viel konzentrierter, mehr Tore wieder geschossen. War so in mir, wie Jesus mir sagt, Michael, hier ist es zu Ende. Und ich merkte sofort, es ist wirklich der Wille Gottes, dass ich meine Freizeit ein bisschen anders gestalte und nicht mehr so im Vereinssport mitarbeite. Für mich ist heute eigentlich so wirklich offiziell Karriereende. Die Schlittschuhe werden an den Nagel gehängt. Und so war es auch tatsächlich. Ich habe das nie bereut.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Du hast dich mit 29,5 Jahren bekehrt. Und danach hast du bei einem christlichen Werk mitgearbeitet im Norden Deutschlands, in Wienhausen. Jetzt will ich von dir einfach wissen, wie es denn zu dieser Berufung kam. Also du hast dich selber bekehrt mit 29 Jahren und dann wirst du plötzlich ein Mitarbeiter in einem christlichen Werk. Wie kam das denn dazu?
Gut, das ging noch nicht gerade so schnell. Bei mir vielleicht so eine Eigenschaft, die ich schon wie in die Wiege gelegt bekommen habe. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann habe ich irgendwie auch das Bedürfnis, darüber zu reden und eben auch auf andere Leute zuzugehen. Das ist für mich auch nicht etwas Problematisches. Und so habe ich natürlich angefangen, meinen Glauben zu bekennen und habe auch immer wieder Möglichkeiten gesucht, auch immer wieder aufs Thema zu kommen, habe dann das erzählt. Bin dann in eine Gemeinde hineingekommen, auch durch meinen früheren Religionslehrer, der hat mich dann da mal mitgenommen. Und das war dann ein wunderbares Erlebnis, wie ich erleben durfte. Jung und alt kommt zusammen, eigentlich wegen Jesus Christus. Es wurden Lieder gesungen und auch eben Predigt gehört. Und wir hatten eine Arbeit am Freitagabend. Da habe ich dann auch nach einigen Monaten auch mich bereit erklärt, mitzuarbeiten, mitten im Stadtkern, Freitagabends. Da, wo ich früher im Ausgang war, einfach mit einem Stand, christliche Literatur, Kaffee und Kuchen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und gleich am ersten Abend, als ich da stand, da sahen mich so einige Freunde, die haben sich eigentlich gefreut, dass der Michael wieder mal da ist und haben dann gesagt, ja komm, wir saufen wieder mal eins. Und dann habe ich gesagt, ich brauche das nicht mehr. Und dann sind die gekommen und haben gefragt, was machst du hier? Und dann habe ich dann ihnen einfach sehr deutlich erzählt, eben wie ich eigentlich durch nach dieser Verhaftung eigentlich angefangen habe zu suchen, den Sinn im Leben. Und dann zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus und ein ganz neues Leben angefangen habe. Und das ging so vielleicht eine halbe Stunde, was ich da erzählt habe. Und dann hat da ein Kollege mich angeschaut und gesagt, ich finde das super, was du machst. Das kannst du nicht einfach erfinden. Und so war das eigentlich so eine Berufung in diese Arbeit, in diese evangelistische Arbeit. Und da war ich dann eigentlich jeden Freitag von der Gemeinde aus. Im Beruf war es so, dass ich im Außendienst tätig war und da natürlich auch mit vielen Leuten in Kontakt kam. Fliesenleger, Architekten. Und auch dort hatte ich eigentlich immer wieder die Möglichkeiten auch sofort versucht zu nutzen, um darüber zu sprechen. Hallo miteinander. Ja, ich merkte schon sehr früh, dass ich eigentlich am liebsten entweder mein Leben oder meine Zeit in Jugendarbeit investieren möchte, um jungen Menschen auch von dieser Botschaft zu sagen, dass sie auch jemanden finden, der ihnen hilft, auch durch die schwierigen Jahre, sage ich mal, hindurchzufinden. Oder eben als Verkündiger des Evangeliums in den vollzeitigen Verkündigungsdienst. Und so habe ich dann noch 2,5 Jahre in der Firma gearbeitet. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, eine Bibelschule zu besuchen, für 3 Jahre das Wort Gottes intensiv zu studieren. Und in der Phase dieser Bibelschule war dann ein Praktikum im 2. Jahr. Und ich wollte sehr gerne ein Missionswerk kennenlernen oder einfach die Arbeit des Missionswerkes, das war sehr ausgerichtet auf Evangelisation. Ich hatte auch schon einiges gehört von Predigern von diesem Werk. Evangelisation, evangelistische Verkündigung. Ja, und so habe ich mich dort beworben, wurde dann auch angenommen und bin dann für 3 Monate nach Norddeutschland. Es war eine super Zeit. Es ging wirklich darum, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und dort bekam ich auch die Möglichkeit für Dienste. Meine Predigten waren immer einfach, aber deutlich gerettet oder verloren und dann auch immer der Ruf zur Entscheidung, wenn jemand da ist, der heute sich entscheiden möchte, dann ist die Gelegenheit da. Ich habe dann immer eingeladen auch in die Aussprache. Da waren da und dort Leute, die sich dann entschieden haben, punktuell so sich rufen ließen. Gut, das Praktikum war dann zu Ende, es war eine, wie gesagt, eine sehr schöne Zeit. Und dann bekam ich dann, als ich wieder zurück war in der Schweiz, die Anfrage von diesem Werk, von der Leitung, ob ich mir vorstellen könnte, zu ihrem Team dazu zu stoßen, sprich in den evangelistischen Dienst auch zu starten. Und ich habe mir dann auch nochmal Zeit erbeten, darüber nachzudenken, habe dann das auch gemacht. Und dann war es so, dass ich an einem Tag am Spazieren war und auch wieder am Beten war und plötzlich war so wie eine innere Schau, wie der Herr mir ganz deutlich gezeigt hat, doch das ist dein zukünftiger Platz, dort sollst du viel dazulernen. Und so habe ich dann zugesagt und bin dann im 2010, im August, Anfangs August, nach Norddeutschland umgezogen und so eigentlich in dieses Werk dann als Mitarbeiter auch eingetreten.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören Mikros Dynamis und das Interview mit dem Evangelisten Michael Putzi.
Du bist ja mittlerweile wieder zurück in der Schweiz. Du bist auch hier bei einem christlichen Missionswerk angestellt und unterwegs im Auftrag von Jesus Christus. Du bist Evangelist und ja, erzählst den Menschen von christlichen Werten und auch von der christlichen Lebensgrundlage. Wie kam das eigentlich dazu, dass du wieder zurück in die Schweiz gekommen bist und wie war das für dich, wieder hier anzufangen? Ich meine, du hast im Norden Deutschlands deine Frau kennengelernt, so wie ich erfahren habe vorher, als junger Familienvater wieder zurück in die Schweiz. Wie war das damals für euch beide?
Das ist eine ganz besondere Führung auch. Wie du eben gesagt hast, ich habe meine Frau kennengelernt, damals in der Zeit bei dem Missionswerk Bruderhand. Sie hat dort gearbeitet. Sie ist auch eine Schweizerin. Also ich musste 800 Kilometer von der Schweiz weg, um die beste Frau für mich zu finden. Und eben eine Schweizerin. Wir konnten dann heiraten. Und 2 Jahre später kam dann unser erstes Kind, die Jasmin, zur Welt. Dann verging noch mal eine Zeit. Ich war viel unterwegs, viel im Dienst. Für meine Frau war jetzt mit der Tochter natürlich auch der Lebensalltag sehr erfüllt. Und für mich war es eigentlich nie eine Option, zurückzukehren in die Schweiz. Aber dann, wir wollten auch noch mehr Kinder haben. Und irgendwann kam dann so der Gedanke auch, also es wäre schon schön, wenn sie auch ein bisschen näher zu den Eltern und Schwiegereltern aufwachsen könnten. Und so begann etwas in meinem Herzen auch zu wirken und zu wachsen. Die Überlegung, vielleicht zurückzukehren in die Schweiz, natürlich weiterhin als Evangelist auch tätig zu sein. Und dann habe ich das mal in einem Heimataufenthalt. Wir haben so 2-mal im Jahr Urlaub gemacht und sind dann besonders bei den Eltern gewesen, aber haben auch da und dort Besuche gemacht. Und da habe ich mal während einem Besuch auch einem Glaubensbruder, den ich noch von der Bibelschule her gut kannte, das mal so ein bisschen auch erzählt, den Gedanken, eben, dass wir auch überlegen, vielleicht zurück in die Schweiz zu kommen. Und er kannte den Leiter der Missionsarbeit vom Missionswerk Heukelbach in der Schweiz persönlich und er wusste, dass der einen Nachfolger sucht, weil er gesundheitlich schon ein bisschen angeschlagen war. Eines Tages, ich war daheim in Norddeutschland, in der Wohnung klingelt das Telefon, Schweizer Nummer. Dann war eben dieser Leiter vom Missionswerk Heukelbach am Telefon und er stellte sich kaum vor. Er sagte, ja, ich bin der und der und ich mache es jetzt mal ganz kurz. Könntest du dir vorstellen, mein Nachfolger zu werden? Boah, das war ja eine Frage. Ich habe das natürlich dann so mal angenommen und gesagt, ja, ich muss darüber nachdenken, mit meiner Frau sprechen, beten. Und das habe ich dann meiner Frau auch sofort erzählt und irgendwie war doch auch eben das jetzt eine ganz interessante Anfrage. Wir hatten uns schon darüber Gedanken gemacht. Ja, und so ist das reifer geworden. Natürlich viel Gebet, aber entscheidend war schlussendlich wirklich ein Wort aus der Bibel. Es war an einem Morgen und es war ja wirklich keine einfache Entscheidung jetzt auch. Und wir wussten damals auch in dieser Phase, dass ein zweites Kind jetzt unterwegs war. Ja, das alles jetzt zurück in die Schweiz mit Wohnung und so weiter, keine einfache Angelegenheit. Und dann an diesem Morgen innerlich war ein richtiger Kampf da. Ich habe dann richtig gefleht. Ja, Herr Jesus, wenn du wirklich willst, dass wir zurückkehren, dass wir jetzt zurückkehren sollen in die Schweiz, dann bitte zeig mir das. Und dann las ich da in Hosea 12 und dann kam der Vers 8. Ja, du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Nur bleibe treu deinem Gott. Und parallel, ich lese die Bibel seit Jahren, einmal ganz durch in einem Jahr nach einem Bibelleseplan. Und parallel im Neuen Testament war dann in Offenbarung 3, in einem der Sendschreiben, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Du hast eine kleine Kraft. aber du hast mich nicht verleugnet und so weiter und so fort. Und da war nochmal so eine Bestätigung. Für mich war es glasklar, doch jetzt ist es der Weg zurück in die Schweiz. Und wir haben dann das auch natürlich zusammen dann besprochen und festgemacht. Und so durften wir im April 2016 da in der Schweiz anfangen. Haben eine schöne Wohnung finden dürfen, auch ein besonderes Geschenk. Sehen wir als eine wunderbare Führung Gottes. Und dann eben der Eintritt ins Missionswerk Werner Heukelbach, Schweiz. Und parallel auch dann in der Gemeinde Bibeltreff in Rotrist. Ja, so ist die Rückkehr in die Schweiz dann eigentlich so unter der Führung Gottes gestanden.
Ich habe jetzt noch eine konkrete Frage zu deinen Evangelisationen. Und zwar, wenn jetzt junge Leute zum Glauben kommen, wenn sie sich bekehren zu Jesus Christus, wie sollten die ersten Schritte bei ihnen aussehen? Du empfiehlst ja immer wieder auch den Leuten, den Glauben zu bekennen. Warum sollten sie das tun und was sind so die Wirkungen davon eigentlich?
Ja, also wenn jetzt eine Veranstaltung gegen das Ende hingeht und dann die Einladung ausgesprochen wird, dann biete ich ja immer Seelsorge an. Bekehrungsseelsorge ist sehr ausführlich. Da erkläre ich sehr deutlich noch einmal anhand einer Skizze, dass jeder Mensch verloren ist auf der breiten Straße, abwärts ins Verderben unterwegs ist, aber eben durch diese Türe, die Jesus geöffnet hat, durch sein Kreuz und seine Auferstehung, eigentlich ein Wechsel möglich ist, punktuell durch eine Entscheidung, eigentlich von diesem breiten Weg hin auf den schmalen Weg nach oben. Und dann, wenn das jemand möchte, ich frage dann natürlich nochmal, bist du wirklich überzeugt davon, willst du das? Und wenn das bejaht wird, dann beten wir gemeinsam zum Herrn Jesus Christus. Und so darf dann eben ein junger Mensch oder auch natürlich auch, es ist ja für alle Altersgruppen, ein Mensch sein Leben Christus anvertrauen. Und anschließend natürlich auch zum ersten Mal für seine Errettung danken. Und dann erkläre ich natürlich auch, wie es jetzt weitergeht. Und eines, du hast es angesprochen, ich sage dann, und sage es heute jemandem, was du jetzt erlebt hast. Das ist jetzt ganz wichtig. Und frage dann auch gleich nach, wem möchtest du es sagen? Damit er sich schon mal vorstellen muss, vielleicht meinen Eltern oder eben meinem Freund oder vielleicht jemand, der ihn eingeladen hat. Ich habe mich bekehrt. Ich weiß, meine Vergangenheit ist jetzt am Kreuz ausgelöscht. Meine Sünden sind vergeben und ich habe in Jesus Christus ein neues Leben. Jesus selber sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und das habe ich selber ebenso auch erlebt. Wer das macht, der wächst im Glauben, er geht voran, er macht Erlebnisse mit dem Herrn Jesus, die ja unbedingt auch wichtig sind, weil er ein lebendiger Gott ist und er auch in unserem Alltag wirken will. Und da, wo ich von Jesus Christus spreche, da merke ich auch automatisch, da geschieht immer etwas auf beide Seiten. Entweder jemand interessiert sich oder vielleicht jemand sagt, gehen wir nur weg damit. Also der Name Jesus, der hat Kraft, da ist richtig Power drin. Und er soll einfach lernen, im Alltag wirklich nicht nur auf Jesus zu vertrauen, von ihm zu lesen in der Bibel, zu ihm zu beten, sondern eben auch anderen davon zu erzählen. Und sehr oft ist es so, dass wenn eben das geschieht, dass eine Kettenreaktion ausgelöst wird, dass andere auf einmal gleich oder vielleicht auch Jahre später, das war ja bei mir beim Religionslehrer auch so, wenn sie dann an einem Punkt sind, wo sie sich die Frage stellen, um was geht es überhaupt? Ah, da hat doch der mal erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und jetzt will ich auch mal die Bibel lesen. Und so kann eben auch ein Zeugnis oder ein Bekenntnis einen anderen Menschen ganz entscheidend auch zur Entscheidung führen. Das ist so eigentlich auch der Gedanke dahinter. Und das ist in der Bibel auch an vielen Orten auch so enthalten. Also, dass dann eben die Leute gegangen sind, nachdem sie Jesus begegnet waren. Sie konnten eigentlich nicht schweigen.
Ja, dann möchte ich dir an dieser Stelle vielen Dank sagen für das Interview und gottesreichen Segen wünschen für deine Familie auch und für deinen Dienst. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich wünsche dir auch ganz herzlich Gottes Segen und alles Gute für deine Zukunft.
Ja, danke.
Einigen von Ihnen dürfte die Stimme meines Interviewpartners bekannt vorkommen. Ich habe mich mit dem Evangelisten Michael Putze getroffen. Michael erzählte dabei seine sehr persönliche und ergreifende Geschichte. Er sprach sehr offen über seine eigene Suche nach Gott und wie er diesem Gott der Bibel begegnet ist. Und bei uns geht es weiter mit dem Thema Vergeben. Und uns ist dabei vollkommen bewusst, dass einige Dinge oder Handlungen echt schwer zu vergeben sind. Besonders dann nämlich, wenn der empfundene Schmerz und die Enttäuschung der Betroffenen beinahe unerträglich sind. Ich denke dabei aber an den Ausspruch des energischen Bürgerrechtlers und Baptistenpredigers Martin Luther King. Der sagte nämlich, Vergebung ist keine einmalige Sache, Vergebung ist ein Lebensstil. Und ich darf dem hinzufügen, und ein Lebensstil lässt sich erlernen. Vielleicht können Sie ja von einigen nachfolgenden Aussagen über Vergebung profitieren. Hören Sie hierzu Vergeben, ein Weg zum Frieden. Die Sprecherin ist Jennifer Thiessen.
Vergeben, Weg zum Frieden. Stein für Stein. Plötzlich lag der Stein da, hässlich, grau. Er bewegte sich nicht von der Stelle und er blieb nicht allein. Jeden Tag schien es, als ob unsichtbare Hände neue Steine hinzufügten. Jahr um Jahr bauten sie weiter, bis schließlich ein Grabstein daraus entstand. Wer näher heranging, entdeckte eine Inschrift. Ich kann nicht vergeben. Simpler Dialog. Es tut mir so leid. Okay, ich vergebe. Eine kurze Einleitung zum Thema Vergeben finden wir in folgenden Bibelversen. Jesus spricht und der Evangelist Lukas gibt seine Worte in Kapitel 17 in den Versen 3 und 4 wie folgt wieder. Habt stets Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, rede ihm mit Ernst zu, und wenn er Buße tut, das heißt, den Sinn ändert, also grundsätzlich umdenkt, vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages an dir sündigen würde und siebenmal des Tages wiederkäme zu dir und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Doch wie oft muss ich eigentlich vergeben? Der Evangelist Matthäus nennt uns eine Zahl in Kapitel 18, Vers 21 und folgend. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 Mal. Stellen wir uns einmal vor, wir befinden uns in einer emotional angespannten Situation im zwischenmenschlichen Bereich. Da ist zum Beispiel jemand verletzt. Das führt zu Ärger, zu Vorwürfen, Murren, Entfremdung, Distanz, Stille, Anschwärzen und sogar Feindseligkeit. Zwischenfragen. Was verstehe ich unter Vergebung? Was hindert mich, anderen zu vergeben? Suchen wir eine geeignete Definition des Wortes vergeben, so könnte eine Definition bzw. eine Wortherkunft im Duden weiterhelfen. Austeilen, verschenken, verzeihen, falsch geben, unrichtig austeilen. Althochdeutsch, vergeben. Der Wortgebrauch im Sinne von verzeihen geht von der Vorstellung aus, dass man jemandem etwas schenkt, das man von ihm zu beanspruchen hat. Wie bitte? Jemandem etwas schenken, das man von ihm zu beanspruchen hat? Geht's noch? Was kann man tun, um besser vergeben zu können oder um Vergebung zu bekommen? Eine sehr gute Möglichkeit ist das Gebet. beten sie als Opfer für den Täter, ohne konkrete Wünsche an Gott, was er tun soll. Beten sie als Täter für das Opfer, dass Gott heil macht, was sie vielleicht zerstört haben. Zitat: Wer anderen nicht verzeihen kann, zerstört die Brücke, über die er selbst gehen muss. Jeder Mensch braucht Vergebung. Thomas Fuller, 1608 bis 1661. Das apostolische Wort in Epheser 4, Vers 32 klingt herausfordernd. Seid aber untereinander freundlich. Die Elberfelder sagt gütig, herzlich oder Schlachter barmherzig, Elberfelder mitleidig, interlinear gutherzig, Janssen feinfühlig. Und vergebet einer dem anderen. Oder interlinear vergebend euch, Elberfelder einander vergebend oder Gnade erweisend. Gleich wie Gott euch vergeben hat in Christo. Gemeindegründung in Afrika. Ein junges Ehepaar wirkt in Burundi. Eines Tages gehen sie zur Arbeit und lassen ihr 12-monatiges Mädchen mit einem afrikanischen Hausmädchen daheim. Tür und Tor wurden aus Furcht vor Banditen verschlossen. Das Hausmädchen wollte das Baby waschen. Sie machte in einer Wanne Wasser bereit. Sie verließ kurz das kleine Mädchen, um warmes Wasser zu holen. Während sie weg war, fiel das 12 Monate alte Mädchen ins Wasser und verlor das Bewusstsein. Das Hausmädchen schrie um Hilfe, denn das Kleinkind regte sich nicht mehr. Nach einiger Zeit des lauten Rufens wurde sie gehört. Ein Taxifahrer hörte die Hilferufe, sprang über den Zaun, versuchte zu helfen. Er brachte die beiden ins Hospital, doch unterwegs starb das kleine Mädchen. Ist es das tragische Ende dieser Geschichte? Welche Folgen hätte diese Sache für das afrikanische Hausmädchen? Emmanuel, der Vater des Babys, war ein Missionar. Er könnte das Hausmädchen zurück ins Dorf senden. Ihr Leben wäre dadurch zerstört. Sie würde nicht akzeptiert werden, sie würde keine Arbeit finden, es würde sie auch bestimmt niemand heiraten. Doch das Missionarsehepaar vergab der Afrikanerin. Sie sagten: Wir vergeben dir, aber wir möchten auch, dass du bei uns bleibst und dich um die anderen Kinder kümmerst, die noch geboren werden. Zuerst glaubte die Afrikanerin nicht, dass es so etwas überhaupt geben kann, dass man so etwas vergeben kann. Nach einer Zeit war Emmanuels Ehefrau wieder schwanger. Kurz vor dem Geburtstermin wollte das Paar mit der Afrikanerin sprechen. Sie sagten ihr: Wir möchten dich als Babysitter für unser Kind haben. Wir möchten, dass du bei uns bist, dass du ein Teil unserer Familie wirst. Das Hausmädchen war fassungslos. Sie fing an, die Gottesdienste zu besuchen. Diese unvorstellbare Vergebung machte tiefen Eindruck auf sie. Sie wurde durch diese Umstände zu einer Christin. In den nächsten Jahren kümmerte sie sich liebevoll um das bald darauf geborene Kind. Szenenwechsel. Israels Establishment verschmäht Jesu Vergebung. Jesus entlarvte den religiösen Adel als Diebe, Heuchler. Er verurteilte ihren geistlichen Bankrott. Ihr Abfall vom Glauben wurde aufgedeckt, ihre Sünden öffentlich gerügt. Er prangerte Bestechlichkeit und Betrug an. Es war ein massiver Angriff auf die Religion des jüdischen Establishments. Sie hatten ihn vollkommen verworfen. Sie lehnten sein Evangelium ab, verachteten seine Gnadenlehren, verschmähten Buße und Jesu Vergebung und wiesen den Glauben zurück, den er verkörperte. Matthäus 6, Verse 14 und 15: Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Zwei Fragen stelle ich mir persönlich, wenn es um das Thema Vergebung geht. Was habe ich von meiner Unversöhnlichkeit? Wie profitiere ich von Vergebung? Erneuter Szenenwechsel. Müssen Christen immer wieder um Vergebung ihrer Sünden bitten? Simon Petrus spricht in Johannes 13, Vers 9 zu Jesus: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Hier gab es für Petrus keinen Mittelweg, alles oder nichts. Darauf versicherte Jesus ihm, dass er bereits ganz rein sei. Der Herr sprach von geistlichen Dingen wie Vergebung und Reinigung von Sünde. Jetzt benötigte Petrus nur die Fußwaschung. Mit anderen Worten, als Gläubiger war Petrus bereits vollkommen gerechtfertigt. Er benötigte nicht mehr die allumfassende Begnadigung, um die ein Mensch den Richter des Universums bittet. Sein ewiges Schicksal stand bereits fest. Diese Art Reinigung und Vergebung hatte er schon bekommen. Jetzt kam Petrus zu Gott als sein Kind, das die väterliche Gnade und Vergebung für seine Missetaten sucht. Diese Art Reinigung brauchte Petrus. Das ist die Art von Vergebung, um die alle Gläubigen bitten müssen. Matthäus 6, Vers 12: Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Der Herr Jesus vergleicht die tägliche Vergebung mit der Fußwaschung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Nachzulesen in 1. Johannes 1, Vers 9. Das aus dem Fleisch Geborene ist Fleisch, und das aus dem Geist Geborene ist Geist. Johannes 3, Vers 6. Obwohl wir in dem Augenblick, wenn wir Christus in uns aufnehmen, geistlich gerechtfertigt sind, braucht unsere Seele den ständigen Prozess der Heiligung, und unser Leib muss die vollkommene Erlösung und Verherrlichung bei der Wiederkunft unseres Erlösers warten. Das Neue Testament sagt hierzu in Philipper 3, Vers 20 folgendes: In den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird, damit er seinem Leibe der Herrlichkeit gleichgestaltet wird, nach dem Wirken seiner Kraft. Dies muss man berücksichtigen. Solange wir hier auf Erden sind, müssen wir mit diesen unseren alten Leibern auskommen und können diesem Kampf nicht entgehen. Vergleiche Kolosser 3: Sucht, was droben ist. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinigkeit. Legt ab: Zorn, Unwille, Bosheit, Lästerung. Zieht an als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Bei der Wiedergeburt werden die natürlichen Anlagen eines Menschen nicht verändert. Der Wiedergeborene erhält von Gott eine neue Natur, die jedoch nicht korrigierbare, korrupte, an das vergängliche Fleisch gebundene alte Veranlagung nicht verändert. Es ist der Geist, in dem die Möglichkeit zum Sieg liegt, sowohl über unseren seelischen als auch über den körperlichen Zustand. Bibelzitat: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 1, Vers 9. Nimm Gottes Verheißung in Anspruch und denke daran, dass deine Errettung von seinem Wort abhängt, nicht von deinen Gefühlen. Gibt es eine Freiheit von den Ketten der Sünde? Es geht um Freiheit von der Schuld vergangener Sünden. Man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Was geschehen ist, ist geschehen. Gott bietet uns in Christus die Befreiung von der Schuld vergangener Sünden. Viele Menschen werden von der Vergangenheit verfolgt. So sehr sie auch versuchen zu vergessen, was geschehen ist, um wieder neu anzufangen, können sie doch die Schuld für ihre vorherigen Missetaten nicht abschütteln. Andere, mit einem nicht so gut funktionierenden Gewissen, finden es leicht, ihre Vergangenheit zu vergessen, wie zum Beispiel die Ehebrecherin im Buch der Sprüche in Kapitel 30, Vers 20, die isst und wischt ihren Mund und spricht: Ich habe kein Unrecht begangen. Aber solche Verantwortungslosigkeit bricht nicht die Kette von wirklicher Schuld. Vor einigen Jahren haben Räuber in Großbritannien einen Zug überfallen, den Lokführer lebensgefährlich verletzt und sich anschließend mit Millionen von Pfund nach Südamerika abgesetzt. Dort bestachen sie die Verantwortlichen, damit diese sie nicht auslieferten. Vielleicht fühlen die Räuber jetzt keine Schuld wegen ihrer kriminellen Tat. Aber das macht keinen Unterschied zu der Tatsache, dass wenn sie auch nur einen Fuß auf britischen Boden setzen, sie sofort verfolgt und eingesperrt werden. Eines Tages wird sich jeder Mann und jede Frau im Gericht Gottes wiederfinden. Das bloße Vergehen von Zeit oder ein schlechtes Gedächtnis wird die Vergangenheit nicht ausgelöscht haben. Wenn sie Christus nicht erlaubt haben, die Schuld wegzunehmen, die sie an ihre Vergangenheit bindet, werden diese Ketten ewig bleiben. Und wieder stelle ich mir einige Fragen. Was ist schwieriger, zu vergeben oder mir vergeben zu lassen? Warum fällt es mir schwer, um Vergebung zu bitten? Christus bricht Ketten. Erlösung bedeutet, dass Gott diese Ketten für uns in diesem Leben brechen kann, wenn wir Buße tun. Diese Aktion, das Brechen der Ketten, wird Vergebung genannt. Im neutestamentlichen Griechisch bedeutet das am meisten benutzte Wort für Vergebung Aphesis. Freilassung, Freisprechung, Freiheit, Erlösung, Befreiung. Es ist ein Wort, das benutzt wird, um jemanden aus dem Gefängnis freizulassen, einen Schuldigen freizusprechen oder einen Sklaven freizulassen. Und die Kosten für diese Freilassung bezahlt Christus. Wir haben die Erlösung, sagt das Neue Testament. Epheser 1, Vers 6 und 7. Zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Elberfelder, Vergehungen. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Damit ist die Kette zerbrochen. Sie wird nie wieder zusammengefügt. Die Erlösung, für die Christus bezahlt hat, ist eine ewige Erlösung. Hebräer 9, Vers 11 und Vers 12. Wir lesen im Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 12 und 13, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertrage einer den anderen und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den anderen. Gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Zitat: Vergebung ist die Grundlage für Beziehungen. Römer Kapitel 4, Verse 6 bis 8. Nach welcher Weise auch David sagt, dass die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke, da er spricht: Selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind und welchen ihre Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet. Resümee: Vergib dem, der grundsätzlich umdenkt und dich um Vergebung bittet. Vergib auch den anderen, um deinen inneren Frieden zu erhalten und zu wahren. Schenke deinem Mitmenschen Freiheit, Befreiung. Schenke das, was du zu beanspruchen hast. Vergib.
Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, unsere Sendezeit geht hiermit zu Ende. Sie hörten heute Teil 2 des Interviews mit Michael Putzi und im zweiten Teil hörten Sie Vergeben, der Weg zum Frieden. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, können Sie gerne mit uns in Kontakt treten und zwar können Sie dazu ganz einfach das Online-Kontaktformular bitte vollständig ausfüllen. Wir bemühen uns, alle Anfragen schnellstmöglich zu beantworten. Sie bekommen dann von uns eine digitale Version dieser Sendung zugeschickt. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Tschüss!